Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie. Einen Tag vor dem Jahresende geht es bei uns heute um die Berufswelt. Was nehmen wir mit aus diesem ungewöhnlichen Jahr? Wo stehen Auszubildende und Ausbildungsbetriebe derzeit und wie blicken sie auf 2021? Und zum Jahreswechsel wollen wir dann doch noch dem Glück auf die Spur kommen und das mit Vertreterinnen zweier Handwerksberufe, die man gemeinhin mit Glück in Verbindung bringt. Hufschmied und Schornsteinfeger. Rückblick auf das Leben der Arbeitnehmer in diesem Jahr. Seit März ist das Berufsleben für kaum jemanden so wie zuvor. Jede kann darüber Geschichten, ganze Geschichtsbände vermutlich erzählen. Doch so unterschiedlich die einzelnen Situationen sind, in vielem ähneln sie sich auch. Und deshalb finden wir den Rück- und Ausblick von Ruth Hausner besonders interessant. Sie ist Mitarbeiterin in der Heinz Glas Group und greift vieles auf, was wir alle kennengelernt haben und beschreibt, welche Corona-bedingten Veränderungen auch nach der Pandemie bleiben werden.
Wir alle haben jetzt gelernt, wie schnell man seine Mitmenschen und Arbeitskollegen ansteckt. Ich denke, dass man auch nach Corona eher Verantwortung übernimmt und zum Beispiel mit einem grippalen Infekt zu Hause bleibt, statt sich womöglich auf die Arbeit zu schleppen und dort Kolleginnen und Kollegen anzustecken. Bei den ganz konkreten Arbeitsweisen erwarte ich, dass Dienstreisen, Kundenbesuche und Präsenzmeetings vorerst nicht wieder auf das Niveau von vor der Pandemie steigen werden. Wir haben gelernt, dass Videocalls nicht jedes, aber trotzdem viele Treffen ersetzen können. Wir haben Berührungsängste mit der Technik abgebaut, wissen jetzt, wie es geht. In der Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern, vor allem aber zwischen den Arbeitskolleginnen und Kollegen, nutzen wir nun verstärkt eine SharePoint-Lösung. Damit können Dokumente geteilt werden, es sind Chats, Telefonate und Videocalls möglich. So können wir uns hören, sehen, uns schreiben, unseren Bildschirm mit anderen teilen und in gemeinsamen Teambereichen an Dokumenten arbeiten. Das ist fast, als ob wir gemeinsam in einem Raum säßen. Zusammengefasst kann man sagen, it's all about communication. Es kommt auf die richtige Mischung an zwischen persönlichen und digitalen Treffen. Wenn 3 oder 4 Personen in einem Büro sitzen, passiert viel nonverbale Kommunikation und auch zufälliger, aber trotzdem wichtiger Informationsaustausch. Wenn wir hier in Zukunft die richtige Balance hinbekommen, dann hat die Pandemie sicher auch etwas Gutes mit sich gebracht.
It's all about communication. Das ist für mich jetzt das Wort bzw. der Satz des Jahres geworden. Ruth Hausner war das, Mitarbeiterin in der Heinz Glas Group, über den Rückblick auf das Leben der Arbeitnehmer in diesem Jahr und den Ausblick, was bleiben wird im nächsten. Rückblick auf die Berufsausbildung in diesem Jahr. Für viele, die ihren Schulabschluss im Frühjahr gemacht haben, war nicht nur der Corona-bedingt ganz anders als gedacht. Die anschließende Suche nach einem Ausbildungsplatz war eine weitere Herausforderung. Nicht für alle ging es letztlich gut aus. Manch eine fand gar keinen Ausbildungsplatz. Andere fanden zwar einen, aber nicht den, der es eigentlich hätte sein sollen. Wir wollen heute aufs große Ganze blicken zum Jahresabschluss. Wie hat sich der Ausbildungsmarkt entwickelt? Welche Auswirkungen hatte Corona auf die Berufsausbildung? Das habe ich einen gefragt, der es wissen muss, Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des BIP, also des Bundesinstituts für Berufsbildung.
Ja, die Auswirkungen sind erheblich. Wir sind noch am Anfang dieses Jahres davon ausgegangen, dass wir einen Rückgang bei den Ausbildungsverträgen um 11.000 haben. Das hat etwas mit der Demografie zu tun, mit dem Bildungstrend, mit der Digitalisierung. Aber jetzt sind es unterm Strich 57.600 Verträge geworden, die wir weniger haben. Und auf das Konto von Corona gehen demnach 46.000 Verträge. Das heißt also, die Auswirkungen sind erheblich.
Sind bestimmte Berufe besonders betroffen, bei denen weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden als im vergangenen Jahr?
Berufe, Branchen aus Industrie und Handel sind mehr betroffen als aus dem Handwerk oder dem öffentlichen Dienst. Und besonders leidtragende Branchen sind momentan die Veranstaltungs- und Tourismusbranche, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Sport- und der Kulturbereich. Also gerade hier sind die Konsequenzen von Corona gravierend. Dazu müssen wir feststellen, dass wir 9% weniger Ausbildungsangebote haben, 9% auch weniger an Nachfragen durch die Jugendlichen. Das heißt, insgesamt müssen wir schon einen einen Ansehensverlust in der dualen Ausbildung feststellen und auch natürlich die Folgewirkungen für den Fachkräftemangel, denn die Auszubildenden, die wir jetzt nicht qualifizieren, die werden uns in den nächsten Jahren fehlen.
Die duale Berufsausbildung in Deutschland, eigentlich ja so ein Aushängeschild unseres Landes. Wie krisenfest ist diese duale Berufsausbildung? Auch pandemiekrisenfest?
Ja, also zunächst einmal müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, das Ausbildungssystem in Deutschland ist ein Teil der Wirtschaft. Und das ist auch gut so, wie wir in den vergangenen Jahren sehen, denn wir haben international vergleichsweise sehr geringe Jugendarbeitslosenquoten. Das heißt aber auch als Teil der Wirtschaft, dass wir von konjunkturellen Hochphasen profitieren, genauso wie wirtschaftliche rezessive Phasen die Instabilitäten auf dem Ausbildungsmarkt begünstigen. Das ist also eine ähnliche Entwicklung wie auf dem Arbeitsmarkt. Wenn wir vor diesem Hintergrund die Corona-Entwicklung noch einmal reflektieren, dann können wir zunächst einmal konstatieren, dass wir für 2020 noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Wir haben keine nennenswerten Zahlen an Insolvenzlehrlingen. Wir haben keine signifikanten Aufwüchsen von Ausbildungsabbrüchen oder Unterbrechungen. Vor diesem Hintergrund ist das duale Berufsausbildungssystem als relativ krisenfest zu bewerten. Besonders wichtig sind aber hier auch die Konjunkturhilfen für die Betriebe, die für die ökonomische Stabilität gesorgt haben. Besonders wichtig ist, dass unsere berufsbildenden Schulen auch hervorragend in weiten Teilen reagieren konnten und den Unterricht aufrechterhalten konnten. Genauso wie es einmal mehr wichtig ist, dass unsere Betriebe in einen organisationalen Zusammenhang eingebettet ist. Das heißt, die Kammern, die Kreishandwerkerschaften und die Innungen helfen hier auch ungemein, wenn es einmal nicht so gut funktioniert. Und das macht sich in einer Krise als besonders wertvoll bemerkbar. Aber es gibt auch eine wunde Stelle. Wir hatten in diesem Jahr kaum Möglichkeiten, Praktika in Betrieben anzubieten zur Berufsorientierung. Die Ausbildungsmessen sind nicht stattgefunden. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Ausbildungsverträge, die wir an sich erwartet hatten, in diesem Jahr nicht in der Zahl geschlossen werden konnten, wie wir uns das vorgestellt haben.
Weil es natürlich auch nicht zum Matching kommen konnte, wo sich Betriebe und Auszubildende begegnen können. Sie haben angesprochen, die Krise, aber in jeder Krise liegt ja auch eine Chance. Bietet das Corona-Jahr Chancen, zum Beispiel durch die zunehmende Digitalisierung von Ausbildungsinhalten, die ja auch in den Berufsbildungszentren, in den Berufsschulen vermittelt werden?
Eindeutig ja. Wir haben gesehen, dass da das Umschalten auf alternative Ausbildungs- oder Unterrichtsmethoden im Besonderen da hervorragend funktioniert, wo wir die technischen Voraussetzungen haben, das heißt die Anbindung ans schnelle Internet, die Verfügbarkeit über entsprechende Medien und natürlich entsprechend gut qualifiziertes Ausbildungs- und Lehrpersonal. Das heißt also, auch für uns als Lehre aus diesem Krisenjahr ist die Digitalisierung mit Vehemenz auch fortzutreiben, also den Digitalpakt umsetzen, auch in die Betriebe hinein, in die überbetrieblichen Ausbildungsstätten hinein. Und ganz wichtig ist, das Ausbildungs- und Lehrpersonal in der Fläche qualifizieren.
Haben die Erfahrungen dieses Jahr möglicherweise Auswirkungen auf die Berufswahl von jungen Menschen, also auf die Berufe, in denen weniger ausgebildet und dann später einmal der Fachkräftemangel besonders groß sein wird?
Ich fürchte ja, Frau Jahr. Besonders unsere Schulabgängerinnen und Abgänger mit Hochschulzugangsberechtigung werden sich stärker in Richtung Hochschule orientieren. Ich fürchte auch, dass das Thema Homeoffice eine Auswirkung haben wird, insofern als dass junge Menschen Berufe bevorzugen werden, in denen Homeoffice sowohl in der Ausbildung als auch später im Arbeitsleben möglich sein wird. Darunter werden gewerblich-technische Berufe beispielsweise oder Berufe im stationären Handel leiden. Welcher Trend sich verfestigen wird, das hängt massiv davon ab, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden. Denn sonst sehe ich die Auswirkungen von Corona im Jahr 2021 als noch massiver als das, was wir in diesem Jahr erleben mussten.
Da kann man nur hoffen, dass sich die Pandemiesituation für alle positiv entwickelt und sich die geäußerte Skepsis im Nachhinein als Zweckpessimismus herausstellt. Das war Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des BIP, des Bundesinstituts für Berufsbildung. Terminbedingt haben wir das Gespräch heute Vormittag aufgezeichnet. Köhler, Stellmacher, Blaufärber oder Böttcher. Das sind Handwerksberufe, die heute keiner mehr kennt, weil moderne Techniken sie überflüssig gemacht haben. Zu den alten Handwerksberufen, die es aber immer noch gibt, gehört der Hufschmied. Heute sind Pferde bei uns zwar nur noch selten als Arbeitstiere auf dem Feld oder im Wald im Einsatz, stattdessen sind sie Freizeitbegleiter. Ihre Hufe werden nicht mehr ganz so beansprucht, dennoch braucht es weiterhin Hufschmiede. Sie schmieden die Hufeisen und beschlagen die Pferde damit. Wie sie arbeiten und was Lehrlinge in diesem Beruf lernen, das hat sich Chris Baumann einmal angeschaut auf dem Land- und Hauptgestüt Schweignager zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, der einzigen Ausbildungsmöglichkeit auf einem staatlichen Gestüt in Bayern.
An der Außenwand hängt ein schmiedeeisernes Nasenschild mit Hufeisen neben der großen grünen Holztür, die im oberen Teil aus Glas besteht. Auf dem Gestüt in den Voralpenhügeln hat Vreni Römer vor gut einem Jahr den Schritt in diese Männerdomäne gewagt.
Meine Eltern haben selber Pferde, ich selber habe dann auch zwei eigene mir gekauft. Von dem her war ich schon immer eng mit Pferden verbunden und deswegen wollte ich einfach mein Hobby zum Beruf machen.
Die 22-Jährige ist ausgebildete Pferdewirtin und hat sich entschlossen, die Hufbeschlagsausbildung anzuhängen. Damit ist sie eine der wenigen Frauen in diesem Beruf. In Deutschland gibt es ungefähr 6000 Hufbeschlagschmiede und nur rund 2% davon sind Frauen. Die Schmiede in Ohlstadt teilt sich in zwei Räume auf. Im größeren mit Fenstern auf zwei Seiten ist es schon fast heiß. Hier brennt auf einem 2x2 Meter hohen Tisch ein Feuer. Das ist die Esse, der Herd des Hufschmiedes.
Wir legen den Flachstahl in die heiße Kohle und nach wenigen Sekunden, bis es die passende Temperatur hat, wird das Eisen dann gestaucht.
Anschließend nimmt Vreni Römer das rotglühende Eisen mit der Schmiedezange heraus, legt es auf den Amboss und formt es zum Hufeisen. Die Ausbildung zum Hufbeschlagschmied ist gesetzlich geregelt, erzählt Ausbildungsleiter und Tierarzt Hans-Peter Remmler. Zuerst ein vierwöchiger Einführungslehrgang.
Dann folgt zweijährige praktische Tätigkeit bei einem anerkannten Hufbeschlagschmied. Und nach dieser praktischen Tätigkeit muss man noch einen Vorbereitungslehrgang an einer Hufbeschlagschule absolvieren. Der dauert dann 4 Monate und die Abschlussprüfung zum Hufbeschlagschmied.
Während dieser Zeit lernt Vreni Römer auch die Hauptarbeit des Hufschmiedes, das Beschlagen der Pferde. Wichtig ist dabei die Beurteilung des Tieres vor und nach dem Beschlag. Dazu holt Ausbilder Andi Hunzmann das Pferd aus der Box in der einige Meter entfernten Stallung. Auf einem Platz mit festem, hartem Untergrund sieht er sich den Gang des Wallachs Fürstenstein an.
Einmal im Schritt zu beurteilen, wie die Gliedmaßenführung ist, ob der geradlinig läuft, um zu schauen, ob eventuell Verletzungsgefahr bestünde, wenn er relativ eng gehen würde. Und dann schaue ich noch explizit auf die Fußung, wie der Huf landet. Im Schritt. Dementsprechend wird der Hufbeschlag dann angepasst. Und dann würde ich mir das Pferd noch einmal im Trab anschauen, um eventuelle Lahmheit ausschließen zu können.
Anschließend gehen wir mit dem Fuchswallach in die Hufschmiede. In diesem zweiten, etwas kleineren Raum von der Größe zweier Pferdeboxen sind die Wände mit Holz verkleidet. Vreni macht Fürstenstein am Zaumzeug an der Wand fest. Als erstes nimmt sie das alte Hufeisen ab.
Zuerst werden die Nieten geöffnet. Dann benutze ich die Nagelziehzange, um die geöffneten Nieten aus dem Huf zu ziehen. Und dann wird mit der Hufeisenabnehmzange das Hufeisen komplett vom Huf abgenommen.
Dann wird der Huf noch ausgeschnitten, das überschüssige Horn abgezwickt und die Unebenheiten weggeraspelt. Die neuen Hufeisen bringt der Hufschmied mit. Natürlich passt das Standardeisen nicht auf dem Pferdehuf. Hier muss Vreni Römer noch richtig anpassen. Dazu haben die Hufschmiede einen kleinen mobilen Gasofen. Die 22-Jährige macht die Klappe vom Ofen auf, es wird schlagartig laut und ein Hitzeschwall schießt in den Raum. Vreni Römer nimmt das Hufeisen aus dem Gasofen und legt es rotglühend auf den Amboss. Hier passt sie es ganz individuell für Fürstenstein an.
Jetzt wird das Hufeisen auf den Huf aufgebrannt, um zu kontrollieren, ob das Hufeisen korrekt an den Huf angepasst wurde und ob die Nagellöcher richtig in der weißen Linie sitzen.
Die ist ein paar Millimeter breit und das Pferd spürt dort die Nägel nicht. Danach wird der Wallach nochmal im Freien angesehen. Andi Hunsmann hebt den Daumen. Vreni Römer möchte sich nach der dreijährigen Ausbildung selbstständig machen.
Aber auch nicht aus Vollzeit, weil es halt einfach ein körperlich schwerer Job ist.
Die Prüfung als Hufbeschlagschmied hat Tim Einenkel aus Neu-Ulm schon bestanden, Anfang Dezember. Sein nächstes Ziel, ein Bachelorstudium in England.
Wenn ich dann eben die nötige Berufserfahrung dann habe, so in ungefähr 3 Jahren schätze ich mal, nach England gehen und eben dieses Hufschmiede-College besuchen. Es geht ja auch schon im Bereich der Forschung. Danach hätte man dann eben auch noch ein PhD und es wäre schon interessant, einfach das zu schaffen. Das geht, glaube ich, 4 Jahre. Da muss man alle 4 Wochen, so einmal im Monat nach England, eben für einen Kurs vor Ort. Und dann gibt es aber natürlich auch noch sehr viel Online-Lehrmaterial, das man eben auch noch zu bewältigen hat.
Im Studiengang Biomechanik und Bewegungslehre des Pferdes geht es um Anatomie und um Forschung, zum Beispiel zum Einsatz offener Hinterhand-Hufeisen im Vergleich zu geschlossenen Sporteisen. Hufbeschlagschmied, das ist ein Beruf, der handwerklich interessant, aber mittlerweile auch akademisch ausbaubar ist mit einem Bachelor of Farriery Science.
Chris Baumann über die Lehre als Hufbeschlagschmied und Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. Das Hufeisen hat jetzt einen Tag vor Silvester mal wieder Hochkonjunktur. Eines sollte man dabei wissen. Glück bringt das Hufeisen nur, wenn es so gehalten oder aufgehängt wird, dass die Öffnung nach oben zeigt. Ansonsten fällt das Glück nämlich einfach wieder raus. Glück bringt auch der Schornsteinfeger. Weshalb eigentlich, das habe ich mich gefragt und nachgelesen, weil nämlich in früheren Jahren, als man die Häuser noch mit Kaminen heizte, in diesen oft nicht gemauerten Essen eine Brandgefahr lauerte. Ruß, Kamin, Haus und Hof, möglicherweise das ganze Dorf konnten Feuer fangen, waren dagegen die Essen gereinigt, also durch den Schornsteinfeger, waren Gesundheit und Glück nichts mehr im Wege. Heute sind Schornsteinfeger mehr, als der Name sagt. Und über den Beruf möchte ich mit Jessica Baschin sprechen, Schornsteinfegermeisterin und geprüfte Gebäudeenergieberaterin in Berlin. Frau Baschin, Ihr Beruf hat ein gutes Image, aber vermutlich war das nicht der einzige Grund für Sie, diesen Beruf zu wählen, sondern es war sicherlich auch das Handwerk selber, oder?
Ganz genau. Also für mich war ganz schnell nach der Schule klar, dass ich auf keinen Fall einen Bürojob machen möchte und habe mich sehr viel orientiert, also geguckt, geschaut, was es für Berufe gibt und bin zwar durch Zufall dort gelandet, aber für mich war auch wirklich eine handwerkliche Tätigkeit wichtig und ausschlaggebend.
Was ist denn das, was Sie an dieser handwerklichen Tätigkeit besonders reizt?
Was mich sehr begeistert auf jeden Fall, ist immer diese selbstständige Arbeit, die wir haben. Dass wir halt mit Menschen in Kontakt sind, dass wir sie hinreichend beraten können in Bezug auf ihre Feuerungsanlagen oder Kaufentscheidungen, wenn es daran geht, was zu modernisieren. Also eigentlich diese beratende Funktion, die reizt mich sehr. Und es ist auch sehr, sehr schön, also diese Vielfältigkeit dadurch, dass man halt wirklich jeden Tag mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenkommt.
Und ich vermute, das gute Image, die insofern positive Reaktion der Menschen, ist natürlich ein Plus, das andere Berufe nicht in der Weise haben, oder?
Richtig. Das macht natürlich auch eine ganze Menge aus. Zu 90-95% oder sogar mehr wird man ja doch sehr gerne beim Kunden gesehen.
Jetzt engagieren Sie sich auch über Ihren Beruf hinaus beim Programm Abenteuerberuf. Das ist ein Programm der gemeinnützigen Initiative Berliner Schulpate. Und das heißt, Sie stellen Grundschülern und Grundschülerinnen Ihren Beruf vor. Ja. Was sagen Sie da? Weshalb sollten Grundschüler sich für Ihren Beruf interessieren?
Ich mache das also für meinen Beruf, vielleicht auch stellvertretend für andere Berufe, denn ich habe festgestellt im Laufe der Zeit, dass viele Jugendliche, Kinder überhaupt gar nicht mehr wissen, dass es das Handwerk insofern gibt. Also die Medien sind ja leider, muss ich auch sagen, so, dass irgendwie die ganzen Jugendlichen, die wollen ja alle nur noch Fernsehstars werden oder andere Sachen. Und das Handwerk ist ja so verschwindend. Und deswegen ist es für mich so wichtig, den Kindern zu zeigen, es gibt was dazwischen und es gibt ein Handwerk. Also es gibt Berufe, die man wirklich auch ausüben kann, wo man durchaus Freude drin finden kann, weil viele das gar nicht mehr kennen.
Und welche guten Gründe nennen Sie für die Berufswahl Schornsteinfegerin?
Zum Ersten, das ist der beste Beruf der Welt, auf jeden Fall. Ansonsten, also man muss es mögen. Ne? Man muss es mögen, auf jeden Fall mit Menschen in Kontakt zu kommen. Man muss es ertragen oder gut finden, dass man halt draußen an der frischen Luft arbeitet. Es ist auf jeden Fall ein Arbeitsplatz mit spannenden Aussichten. Man ist immer über den Dächern Berlins. Also das ist einfach, ja.
Wie reagieren da die Schülerinnen und Schüler auf Sie?
Sehr, sehr unterschiedlich. Viele sagen, ja, schön, ist aber viel zu dreckig, viel zu kalt oder so. Aber es ist auf jeden Fall immer so, dass ein, zwei Kinder dabei sind. Man sieht es so an der Reaktion, wo sie die Ohren aufsperren. Die sind ganz neugierig, hören genau zu. Und das reicht mir schon. Also wenn da ein, zwei Kinder sind, die das vielleicht mal gehört haben oder vielleicht später bei der Berufswahl berücksichtigen, habe ich auf jeden Fall Erfolg gehabt.
Jetzt ist der Schornsteinfegerberuf ein männlich dominierter Beruf. Wie viele Schornsteinfegerinnen gibt es, so wie Sie?
Also bei uns in Berlin sind es momentan so circa 30 Frauen im Handwerk. Und es sind ungefähr 360 Schornsteinfeger. Also wir haben 180 Betriebe circa, also ein Geselle, ein Meister im Schnitt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und davon sind es ungefähr 30 Frauen, also 5-8% ungefähr.
Also noch ein bisschen Luft nach oben.
Da ist Luft nach oben, auf jeden Fall. Deswegen, also, aber wir merken auch deutlich, dass in den letzten Jahren auch immer mehr Mädchen oder junge Frauen sich für die Berufswahl entscheiden. Es ist halt ein Beruf, wo man ein bisschen auch mit anpacken muss. Das ist halt Handwerk, sonst wäre es kein Handwerk. Aber es wird natürlich genau dadurch, dass wir viele Heizungsanlagen überprüfen, messen, beratende Sachen machen, ist es so, dass es natürlich nicht mehr so ist, dass wir den ganzen Tag auf dem Schornstein stehen und die Kamine putzen.
Jetzt haben wir gerade Ende des Corona-Jahres. Wie hat Corona Ihre Arbeit beeinflusst?
Corona hat die Arbeit unpersönlicher gemacht. Also früher konnte man, wenn man sich mal unterhalten hat oder mal die Hand gegeben hat oder mal eine Tasse Kaffee getrunken hat, das kann man alles nicht mehr machen oder auch nicht gewollt auf jeden Fall von beiden Seiten aus. Und es ist so, es ist sehr unpersönlich dadurch geworden. Also wir hoffen alle, dass diese Impfungen bald Wirkung tragen.
Ja, das neue Jahr steht sozusagen vor der Tür und soll allen Gesundheit und Glück bringen. Sie als Schornsteinfegerin gehören eben auch zu den Glücksbringern. Was können Sie uns mit auf den Weg in ein glückliches neues Jahr geben?
Einfach glücklich sein mit dem, was man hat. Dass man gesund ist, dass man zufrieden ist, dass man vielleicht eine tolle Familie hat. Glück ist nicht immer der Lottogewinn. Also ich glaube, das fängt im Kleinen an und das ergibt dann nachher ein großes Ganzes.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie Zeit gehabt haben und natürlich Ihnen auch als Schornsteinfegerin brauchen Sie auch Glück. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit fürs neue Jahr.
Vielen Dank.
Jessica Baschin war das, Schornsteinfegermeisterin und Schulpatenbotschafterin in Berlin. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Und das war die letzte Campus- und Karrieresendung in diesem Jahr. Uns gibt es wieder am kommenden Montag. Bis dahin viel Glück, sagt Thekla Jahn.